Radio 1. Nur für Erwachsene.
Fußgarten und Lemon Tree. Hier ist noch einige Bewegung im Publikum. Es wird, die Band räumt jetzt auch schon ein, weil sie los müssen. Aber bei Ihnen ist vielleicht was losgegangen. Bei Ihnen im Radio sowieso und vielleicht auch bei Ihnen ein Song, der sich tief in die kollektive DNA jener eingeschrieben hat, die in den 90ern Radio gehört haben. 30 Jahre ist es jetzt her, seit der damals noch recht unbekannten Band aus Pforzheim mit diesem Song einen Hit gelang, einen Welthit sogar. Und das dazugehörige Album Dish of the Day hielt sich wochenlang in den Charts. Aber was war eigentlich davor und danach? Davon erzählt jetzt der Songschreiber und Sänger der Band Peter Freudenthaler in seinem Buch Mein Leben als Zitronenbaum. Und er ist auch hier bei uns, weil wir haben so einiges zu feiern. Herzlich willkommen, Peter Freudenthaler.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Guck mal, da rechts, links von dir ist das Mikrofon. Nee, da in dem Sessel, genau.
Ich hab's. Ja. Wunderschönen guten Abend. Danke für den netten Empfang.
Ja, das ist schön, dass du Zeit hast. Es ist ja ziemlich was los gerade. Ne? Also das Buch ist erschienen, über das wir auch gleich sprechen werden, aber auch das geremasterte Album als Doppelalbum, also Dish of the Day, als Doppelvinyl jetzt auch erschienen. Ihr geht auf Tour. Wie fühlt sich das alles gerade an eigentlich? Ich meine, ihr wart ja nie so richtig weg, aber trotzdem jetzt noch mal so.
Also im Vergleich zu dem, wie das mal war vor 30 Jahren, ist es alles Kinkerlitzchen.
Ja, da war
plötzlich unglaublich die Hölle los. Aber fühlt sich gut an, vor allem wenn man was vollendet hat, wenn man was fertig gemacht hat. Ich kam ja auch zu diesem Buch eher wie die Jungfrau zum Kind. Ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben. Und als ein Verlag auf mich zukam und fragte, ob ich mir das vorstellen könnte, war mein erster Gedanke, oh Gott, wer will ein Buch von mir lesen?
Ja.
So à la, dann, wenn da nachher ein Buch von mir erscheint, dann heißt es, jetzt schreibt er auch noch ein Buch mit seinem einen Hit. Und dann war mein zweiter Gedanke aber, okay, wenn ich ein Buch von meinen Eltern oder Großeltern hätte, das wäre schon ziemlich cool, weil ich die ganz bestimmte Dinge nicht mehr fragen kann, weil die nicht mehr leben. Und da ich selbst drei Kinder habe und vielleicht auch mal irgendwann Urenkel, Enkelkinder, dachte ich mir, ich lasse mich ein auf dieses Wagnis. Das war eine Menge Arbeit, hätte ich nicht gedacht. Ich sehe jetzt Bücher schreiben aus einem ganz anderen Blickwinkel.
Das ist auch Arbeit, ne?
Genau. Ja, das ist vor allem, das ist keine Arbeit, die man abends um fünf hinlegt. Und das ging schon eine ganze Zeit lang ganz schön umher mit mir.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also dieses Buch ist ja auch sehr viel mehr. Also du guckst ja natürlich in die Geschichte der Band, des Erfolges und so weiter, aber wir erfahren natürlich auch was über dich, über deine Geschichte, auch deine Familie und so weiter. Also das finde ich total toll, weil du gerade sagst, also wenn die Kinder und die Enkel irgendwann mal fragen sollten, dann gibt es dieses Buch, wenn du die Fragen nicht mehr beantworten können solltest. Also deine Kinder sind ja, die fragen dich schon, oder? Also
die fragen mich schon Dinge, beziehungsweise ich ertappe mich dabei, dass ich denen Dinge erzähle und die sagen, ungefragt auch, ja, und die sagen dann zu mir, oh, das hast du uns schon erzählt. Und genau das Gleiche habe ich mit meiner Oma gemacht, dass ich, oh Oma, das hast du mir schon 100 Mal erzählt. Heute weiß ich, wie nah die Geschichten für meine Großmutter damals noch waren, auch wenn die aus dem Krieg erzählt hat. Heute mit 62 Jahren merke ich plötzlich, wie schnell 20 oder 30 Jahre vergehen und wie nah zum Beispiel der Krieg für unsere Eltern und Großeltern Generation noch war. Für mich als Kind war das alles schwarz-weiß und ewig weit weg. Und, aber da hatte ich natürlich auch nur eine ganz kleine Anzahl an Jahren, mit denen ich das in die Relation setzen konnte.
Ja.
Und also ich nerv meine Kinder schon auch hin und wieder, indem sie zu mir sagen, das hast du uns schon erzählt, Papa. Ja.
Genau. Aber jetzt lass uns mal so reinzoomen, natürlich in den Moment, mit dem wir ja alle dann, also deren Früchte, Zitronenfrüchte, wir ja dann auch alle quasi erlebt haben und genossen haben. Den Moment vor 30 Jahren, als das Album bzw. der Song rauskam und du beschreibst das so, das war, ihr sitzt da am Flughafen, das war 96, ne, als das Album dann plötzlich in den Charts war.
96,
ja. Genau. Dieses Gefühl, also dieses Unglaubens, also zum einen natürlich diesen Hit zu haben und dann ist das Album aber auch, und ich finde das so, so sympathisch, wie du diese Schockstarre da beschreibst, dass man das irgendwie gar nicht wahrhaben. Ich meine, das ist das eine zu sagen, was passiert jetzt, es ist so ein Momentum und dann ist es aber auch so ein, was passiert jetzt, was geht jetzt hier los?
Eigentlich? Ja, eben, das habe ich mich damals auch gefragt. Was kommt jetzt? Ja. Wir saßen da an dem Flughafen, Volker, mein Kompagnon, mein Musikalischer und ich, als unser Promoter um die Ecke kam und sagte, Jungs, wir müssen feiern. Ihr seid Nummer 1 in den Charts mit Single und Album.
Ja.
Und wir konnten uns wirklich nicht freuen in dem Moment, weil das war so eher, um Gottes Willen. Das haben wir uns zwar, hatten wir uns zwar gewünscht, sowas, aber wenn sich es dann erfüllt, dann steht man plötzlich da und fragt sich so, und was, jetzt muss ja irgendwas passieren. Und wir hatten halt keine Ahnung, was passiert. Und es sollte ganz, ganz viel passieren in diesem Jahr. Wir hatten, kleines Beispiel, wir hatten im August oder so 95 noch in München gespielt, in einem Club namens Feuerwerk. Da waren 20 zahlende Zuschauer da.
Mhm.
Wir waren halt komplett unbekannt. Es hat uns niemand gekannt. Aber wir hätten trotzdem unseren Enkeln noch davon erzählt, dass wir schon mal in München gespielt haben. Wenn du aus einem kleinen Dorf bei Pforzheim kommst, dann ist es schon das Größte, wenn du mal 20 Kilometer entfernt irgendwo ein Engagement kriegst. Ne?
Das müssen die Beatles irgendwie auch gedacht haben, als sie irgendwie im Kaiserkeller gespielt haben und sie keine Sau kannte, nur irgendwelche besoffenen Seeleute da saßen im Publikum und kein Arsch sich für sie interessierte. Und dann geht's
man muss
aber
manche Dinge benennen,
los,
wie sie
oder?
Sind. Ja,
ja, ja, naja, genau. Ist so. Ne? Und dann geht's aber plötzlich los. Und dann wird ja die Geschichte natürlich, also was ich so beim Lesen gemerkt habe, also bis heute noch dieses Erstaunen darüber, was danach passiert ist. Du beschreibst auch viel so über schicksalhafte Begegnungen und natürlich Zusammentreffen von Dingen, also auch die Begegnungen mit Volker, deinem Longtime Companion und so, wo man sich auch, bist du eigentlich so jemand, der so an Fügungen glaubt oder an Zufall, der dann zu etwas führt? Ich meine, dazu gehört natürlich auch das Handwerk, dass man irgendwie auch in der Lage sein muss, einen solchen Song zu schreiben, der dann Flügel bekommt, oder?
Naja, könnte man schon meinen, dass es sowas gibt wie Fügung. Ich weiß es nicht. Aber ich bin jemand, der immer versucht, die entsprechenden Momente zu schätzen, zu wertschätzen und die Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen. Und mehr kann ich nicht. Alles andere ist Spekulation. Hat irgendjemand vorher gesehen, dass wir uns über den Weg laufen? Irgendwie ist es cool, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Und wir wissen das beide sehr, sehr zu schätzen, was wir da...
Man könnte ja auch immer darüber, ich weiß nicht, wenn man könnte ja mal sehen, hätte Fahrradkette, was wäre wenn gewesen, ne? Also wenn es vielleicht nicht zu diesem Erfolg gekommen wäre. Du hast Klavierbauer gelernt, du hättest vielleicht einen ganz anderen Verlauf deines Lebens. Hast du mal darüber nachgedacht oder ist das eigentlich, wo du sagst, ja, was soll ich jetzt darüber nachdenken? Die Geschichte ist die Geschichte. Was soll ich jetzt darüber nachdenken, was wäre, wenn das nicht so passiert
wäre? Na, ich habe schon, da denkt man natürlich drüber nach, was wäre, wenn das alles nicht, was wäre, wenn es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte. Dann würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen. Irgendwie komischer Gedanke. Aber ich hatte tatsächlich, war fertig mit meiner Lehre bei Bechstein. Und Bechstein ist dann von Heidelberg, wo die Klaviere gebaut wurden, umgezogen nach Berlin. Und ich habe tatsächlich auch die Offerte gehabt, hier nach Kreuzberg zu gehen, in das ehemalige Nixdorf-Gelände. Das hat der damalige Chef von Bechstein gekauft und habe mich aber dagegen entschieden, weil ich mit meiner Freundin zusammenbleiben wollte im Süden. Und dann hatte ich eine Stelle in Karlsruhe angenommen bei einem Flügelbauer und habe nach 3 Wochen aber gemerkt, dass es ein ziemlicher Arsch ist und man muss die Dinge so benennen.
Ja, genau.
Und habe da wieder gekündigt und wäre dieser Mensch nicht so ein
kannst ruhig noch mal
Arsch gewesen, danke, dann hätte ich mich nicht zum Studieren eingeschrieben. Dann hätte ich Volker nicht getroffen, dann würde ich jetzt nicht, auch nicht hier sitzen.
Also die Ärsche der Welt müssen auch für irgendwas taugen, oder?
Ja, und das ist... Und es gibt so viele... Genau, und es gibt so viele Momente in meinem Leben, wo ich rückblickend sehe, da gab's Momente, die waren irgendwie richtig scheiße und trotzdem haben sie zu was geführt. Sprich, im größten Haufen Kacke glitzert irgendwo ein Diamant, man muss ihn nur sehen oder sich einfach nicht entmutigen lassen dadurch, sondern weitergehen und dann wird schon was passieren, was einen weiterbringt.
Es spricht ein Philosoph, Peter Freudenthaler heißt er. der Anlass, warum wir dich eingeladen haben, ist natürlich auch zum einen das Buch, in dem du deine, eure Geschichte wunderbar erzählst. Das Schöne, es gibt dann so eine, wie heißen diese Codes, die... QR-Codes, wo man dann die Songs dazu hören kann und so weitergeführt wird. Das ist sehr, sehr schön. Es ist ein analoges Buch, das in die digitale Welt führt. Wir reden auch gleich weiter, auch zum Beispiel auch über die digitale Welt. Ihr habt das Album jetzt nochmal remastered. Wir hören, erzähl mal kurz, was das heißt eigentlich. Also das Album von 1995, Dish of the Day, nochmal zu remastern. Also ohne jetzt in technische Fachsimpeleien zu verfolgen. Was habt ihr da gemacht?
Na, da müsste man schon in, man schon so in die technischen Details gehen. Wobei, ganz ehrlich, ich finde dieses Remastern und überhaupt diesen Mastering-Prozess ist überhaupt nicht my cup of tea. Das ist schon, da legt man die Sounds einfach nochmal neu auf und guck mal, dass man hier die Bässe noch ein bisschen mehr reindreht und vielleicht ein paar Höhen dazu gibt. Und das ist so ein bisschen ein Rumdoktern, aber letztendlich ist es auch nicht wirklich die Arbeit, die ich gerne mache, sondern die lässt man dann andere Leute machen. Und es klingt aber tatsächlich richtig schön und gut. Und wenn man das jetzt nach 30 Jahren auflegt, kleiner Hinweis, die Leute, die das Album kaufen, beziehungsweise die CD damals gekauft haben, das fängt an mit einem Song, der heißt Ordinary Man, und da haben wir künstliches Plattenknistern drauf gemacht.
Stimmt, das habe ich gehört, ja.
Und da gab es tatsächlich Leute, die CD zurück in den Laden gebracht haben, weil sie gesagt haben, da stimmt irgendwas nicht. Und wir haben da beim Remastern gar nicht dran gedacht. Das knistert natürlich jetzt auf der Platte auch. Wenn man eine neue Platte kauft, darf die ja eigentlich nicht knistern.
Aber das ist ja nun irgendwie so dieses altmodische, schöne Blattgold, was man dann noch dazu kriegt irgendwie. Ja. Also früher haben die Platten so geklungen und jetzt klingen sie auch wieder so, wenn sie so abgespielt werden, wie es sich gehört irgendwann, dass sie knistern müssen. Wir hören diesen Song jetzt aber nicht, sondern wir hören Meanwhile von dem remasterten Album Dish for the Day.
Das freut mich.
Meanwhile, Fool's Garden vom remasterten Album aus dem Jahr 1995, Dish of the Day. Peter Freudenthaler, Sänger, Songschreiber der Band, ist bei uns. Wir haben so ein bisschen in die Geschichte geschaut, da können wir natürlich noch viel tiefer reinschauen. Ich habe dich vorhin unterbrochen, als ich mit den Beatles und dem Kaiserkeller kam und du erzähltest von dem Club in wo war der? In München. Genau. Und was dann folgte, also was ja wirklich wie so eine surreale Erfahrung gewesen sein muss, ihr steht dann plötzlich beim Bambi, seid in der Öffentlichkeit, ihr werdet irgendwie zum Poster, Bravo, was weiß ich, keine Ahnung, durchgereicht, oder ihr reist nach Mexiko, Japan, Südafrika und so, all das, ja, also wenn du jetzt auf diese Geschichte zurückblickst, also du hörst nicht auf zu staunen, oder? Also auf diese surreale...
Nein, ich höre nicht auf zu staunen und denke manchmal auch, ist mir das wirklich alles passiert, was da war? Ja. Und wir waren damals halt wirklich absolute Greenhorns und hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung und fanden uns in einem Film wieder, der wirklich surreal war teilweise. Und also für mich, es gibt auch in dem Buch, weil du den QR-Code erwähnt hast, zu dieser Bambi-Verleihung so ein kleines Filmchen, wo uns die Prinzen, das war alleine schon aufregend. Heute sind wir miteinander gut befreundet, aber die Tatsache, dass in dem Abend uns die Prinzen ein Ständchen gesungen haben und uns das Bambi überreicht haben, hat schon dafür gesorgt, dass ich Schnappatmung gekriegt habe. Und dann stand ich da, habe diesen Preis entgegengenommen und sollte was sagen. Und meine Band war froh, dass von denen niemand was sagen musste. Und ich stehe vor einer Wand aus Prominenz, die deutsche Fußballnationalmannschaft saß da, Berti Vogt saß da, Jürgen von der Lippe, Celine Dion, Arnold Schwarzenegger. Und da wurde mir in dem Moment einfach so bewusst, wie scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Und ich hatte mir auch nichts zurechtgelegt, obwohl ich vorher schon wusste, dass das eventuell passiert. Aber ich hatte wie so eine Schockstarre. Und wenn man das anguckt, ich kriege heute noch ein komisches Gefühl, wenn ich mich da sehe und denke, oh Gott. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz lustig für Menschen, die sich dafür interessieren, das anzugucken.
Wie ist es eigentlich, also wenn man so ein Buch schreibt, ne, nochmal zurückzugehen, du wirkst jetzt nicht wie jemand, der furchtbar nostalgisch ist und sagt, ach ja, und früher und so, aber man erfährt ja auch was über das, nicht nur über das jüngere Ich, sondern über das Ich, was man heute ist. Ne? Also wenn du dich heute, wie du sagst, als 62-jähriger Mann auf den jungen Mann, der damals Anfang 30 war, zurückschaut oder so, sagt, wer war der eigentlich und wer bin ich heute? Stellst du dir dann so eine Frage? Also du machst auf mich so den Eindruck, du redest auch mit so einer gewissen Selbstironie da über eure Geschichte, obwohl die ja wirklich nicht klein ist oder so.
Nee, um Gottes Willen, ich glaube, ich bin sehr, sehr relaxter, sehr gechillter Mensch. Ich habe ganz viel Ruhe von zu Hause mitgekriegt und auch solche solche schönen Wegweiser, nimm dich ja selbst nicht zu ernst, ja. Und auch das mit dem Erfolg nicht zu ernst nehmen, das ist auch wirklich ganz, ganz gut. Wir haben das schon alles genossen und wir haben gefeiert und haben nichts ausgelassen, aber wir haben uns auch gegenseitig, und da bin ich auch froh, dass ich meine Band hatte, immer wieder am Boden gehalten, wenn dann mal irgendeiner vielleicht dazu geneigt hat, jetzt doch ein bisschen durchzudrehen. Und das war ganz gut. Es gibt so einen Poesiealbumspruch, lass auf dem Weg nach oben die Freunde niemals stehen, denn auf dem Weg nach unten wirst du sie wiedersehen. Das klingt ein bisschen kitschig, aber da ist schon in jedem Kitsch ist auch ein bisschen Wahrheit drin. Und ja, ich glaube, wir sind da ganz gut durchmanövriert durch diese ganze Zeit.
Das feiert ihr jetzt, also ihr geht auf Tour, ihr seid sehr viel unterwegs. Wie fühlt sich das an gerade? Also wieder, ist das so ein Revival auch wieder? Ich meine, du bist mit Volker eigentlich, ne? Das ist der Kern der Band. Ansonsten ist die Band, glaube ich, nicht mehr die Konstellation, die sie da
hat. Naja, wir haben uns 2003 haben wir uns getrennt von den ehemaligen Bandmitgliedern, aber die neuen sind auch schon wieder seit 20 Jahren mit dabei. Und wir sind nach wie vor, und wir haben jetzt auch keine Pause gemacht, wir spielen ja kontinuierlich die ganzen Jahre durch. Und was richtig toll ist, wir sind nach wie vor eine klasse Reisegruppe. Es fühlt sich immer noch so an wie so ein Landschulheim-Ausflug auf Lebenszeit. Und das macht nach wie vor ganz viel Spaß. Und wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir immer noch das tun dürfen, was wir so lieben, nämlich Musik machen. Und das empfinde ich als ganz großes Geschenk, woher auch immer.
Das ist schön, dass ihr euch und uns dieses Geschenk macht. Also vor allem jetzt mit dem, was dazugekommen ist, das Revival, remasterte Album von 1995, Dish of the Day. Und dein Buch, Mein Leben als Zitronenbaum, wo du die Geschichte erzählst. Es ist sehr schön, dass du bei uns warst und Susi im Frühjahr in Dresden, in der nächsten Nähe von Dresden oder Leipzig sind. Die Termine findet man, wann ihr da spielt.
Genau, es steht auf der Homepage.
Genau. Und,
von mir auch ein großes Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Es war ein großes Vergnügen.
Echt eine schöne Sendung, die ihr hier habt.
Oder?
Ich bin ganz, ganz begeistert.
Wir hören noch einen Song. Und zwar, das ist der letzte auf dem Album, Good Night. Das ist eine sehr, sehr schöne, ganz...
Ach, da wird sich Volker aber freuen, weil Volker hatte die Idee, den Song mal so aufzunehmen. Der ist eigentlich von einem Album danach.
Genau.
Also es ist ja ein Doppel-Vinyl-Album mit dem Originalalbum Dish of the Day. Und dann haben wir eine zweite Vinyl-Platte dazu gemacht mit unveröffentlichten Songs und teilweise auch neu arrangierten Songs. Ein paar Live-Nummern sind mit dabei. Und das war Volkers Idee, dass wir Good Night auf dieses Album in einer neuen Version machen.
Und das ist ganz schön geworden. Jetzt. Vielen Dank, Peter Danke. Freudenthaler. Good night.
Danke.